Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Hallo Berlin! Ganz ruhig, ganz ruhig. Seid ihr so gut drauf wie ich? Habt ihr Bock auf mich?
Ja, wir haben Bock auf Reinhard Grebes Megakonzertspektakel heute Abend in der Berliner Waldbühne. Gespannt, wie er das trotz seiner schweren Erkrankung geschafft hat. Und damit auch von mir herzlich willkommen zu Fazit. Zuvor sind wir gleich bei den Salzburger Festspielen. Dort hat Krzysztof Walikowski Verdis Macbeth neu inszeniert, interessiert an den Menschen hinter den Mördern. Und wir locken Sie ins Münchner Haus der Kunst zu einer besonderen Sitzung. Die nächsten Monate kann man da nämlich auf Stühlen des italienischen Designers Martino Gampert Platz nehmen und wird damit Teil einer sich ständig verändernden Installation. 250 Jahre nachdem Shakespeare seinen Macbeth geschrieben hat, da wurde das Stück über eines der grausamsten Bühnenpaare überhaupt von Giuseppe Verdi für die Oper vertont. Jetzt hat der polnische Regisseur Krzysztof Walikowski das Stück für die Salzburger Festspiele neu inszeniert mit der litauischen Sopranistin Asmik Grigorian als Lady Macbeth. Die Partie ihres machtgierigen Gatten, die übernimmt der belarussische Bariton Wladyslaw Sulimski. Ein Paar, das, wie es in der Ankündigung der Salzburger Festspiele heißt, in Leidenschaft, Wahnsinn und Bluttaten vereint ist. Jörn Florian Fuchs hat die heutige Premiere miterlebt. Guten Abend in Salzburg.
Guten Abend, hallo.
Es war vorab zu lesen, dass dieses Paar hier nicht als Monster dargestellt werden soll. Krzysztof Walikowski wolle vielmehr die Menschen hinter den Mördern zeigen. Wie macht er das?
Ja, das macht er. Ich muss gleich sagen, mit Einschränkung an diesem Abend, weil es kommt eine sehr verrätselte Atmosphäre immer wieder rein, eine sehr surreale Atmosphäre. Aber die Kerngeschichte ist eigentlich, dass die Lady Macbeth ein Problem hat. Sie kann nicht schwanger werden. Man sieht ganz am Anfang ein Arzt, der diese Diagnose ihr darstellt, was sie ziemlich mitnimmt. Also sie ist unfruchtbar. Das bedeutet, dass dieses Herrscherpaar keine Nachkommen haben kann. Das wird damit klar. Sie müssen also ganz im Diesseitigen in ihrer Lebenszeit ihre Macht ausleben. Das tun sie dann auch. Und da gibt es dann ein Regime, das also wirklich unter Kontrolle ist, dieses Herrscherpaars. Sie lassen sich feiern von vielen Leuten, die auch zuschauen, wenn sie auftreten. Publikumswirksam sind gleichsam wirklich auch Diktatoren eigentlich aus der Gegenwart. Und was Walikowski dann allerdings zunehmend macht, und um das vorwegzunehmen, was ich auch problematisch finde, ist, dass er dann mehrere Ebenen hineinschiebt, sehr frei assoziiert. Es gibt einen Film, den er zitiert, der auch zu sehen ist. Es gibt Pasolini-Zitate dort, Ödipus spielt eine Rolle. Es gibt dann plötzlich 20 Kinder, 20 Jungs, die als Publikum umgebracht werden und ganz vorne drapiert werden, dann wieder weggeschoben werden. Und auch die Beziehung des Paars, aber auch die Beziehung der Figuren im Stück untereinander werden zunehmend im Laufe des Abends eigentlich für mich zumindest undeutlicher. Und das Ganze geht eben dann in diese für Walikowski typische, recht schwüle und auch ja etwas merkwürdige Assoziationswelt hinein.
In was für Räumen spielt das? Also ist das ein Raum, der aufgeteilt wird für diese verschiedenen Erzählstränge oder sind das wechselnde Bühnen?
Es gibt beides, was Sie sagen. Es ist ein großer Raum im großen Festspielhaus und dort haben wir zum Teil wirklich diese Arztpraxis des Gynäkologen. Wir haben aber auch ganz am Anfang die Hexen, die sind hier ganz viele. Das ist ja auch ein Hexenchor, aber hier ist es der blinde Seher Teiresias. Also es sind lauter Figuren mit blinden Brillen, die dort auftauchen und dort singen und eben die Prophezeiung abgeben, dass eben der Untergang ansteht, aber dass sich Macbeth nicht sorgen muss vor einem Nachfolger, der eben auf normalem Weg geboren wurde etc. Und erst wenn der Wald kommt und so das Ganze, was man von Shakespeare kennt, das alles ist natürlich bei Verdi auch 1:1 so drin. Und das ist eben dieser große Hexenchor. Hier sind es blinde Seherinnen gleichsam, die tauchen auch später nochmal auf. Und dieses Bühnenbild ist einerseits total realistisch mit einer großen Bank auch, die nach vorne gezogen werden kann und dann wieder nach hinten verschwindet und manchmal eben auch sehr verrätselt, wo dann eben auch Videomonitore ins Spiel kommen. Es gibt eine Galerie da oben auch, wo man alle allerdings nur ein Teil der Körper sieht, der Figuren, die da vorbeilaufen. Also eigentlich eine typische Walikowski-Welt, die aber dieses Mal nicht die Qualitäten hat, finde ich, die ich von anderen Arbeiten kenne, wo man dann auch mal inhaltlich nämlich durchaus aussteigt und sagt, okay, das ist jetzt das Assoziationsgebäude dieses Regisseurs und es hat eine eigene Kraft und Logik, die fehlt mir dann an diesem Abend immer wieder.
Der Dirigent Philipp Jordan ist für Franz Welser Möst eingesprungen, der sich einer medizinischen Behandlung unterziehen musste. Keine leichte Aufgabe, also die pathetischen Chöre, die suggestiven Hexenszenen haben Sie angesprochen, ungewöhnliche Arien und Duette, das alles irgendwie zusammenzuhalten. Da gibt es ja auch waghalsige Koloraturen.
Ja, die Chöre, die wackeln ganz am Anfang und dann auch nochmal im zweiten Teil einige Male ziemlich stark. Jordan, das Klangbild, das er mit den Wiener Philharmonikern schafft, ist ein sehr, sehr lautes, gar nicht so schroffes. Das Stück ist eigentlich sehr kalt und kantig und Jordan schleift es aber immer wieder ab mit Wiener Eleganz und setzt dann an entscheidenden Momenten und auch manchen merkwürdigen Momenten einfach nur auf Drastik und Lautstärke. Das hat mir nicht ganz so gefallen. Und bevor ich was zum Sängerensemble sage, hören wir natürlich jetzt Lady Macbeth, Asmik Grigorian. Grigorian hat mich, muss ich sagen, am meisten jetzt bei diesen Wahnsinnskoloraturen überzeugt. Die braucht eine sehr lange Zeit. Die Stimme ist zunächst relativ schroff auch und ungewöhnlich für sie. Also sie hat ein bisschen Mühe mit dieser Partie.
Sie hat vorher auch gesagt, sie hätte geradezu Panik davor.
Ah, okay. Nicht ganz zu Unrecht, muss ich sagen. Also sie hat riesen Applaus bekommen, aber ich schätze sie wahnsinnig. Ich habe sie in vielen Partien gehört, aber da ist doch deutlich vokale Luft noch nach oben. Wladislaw Szumlinski als Macbeth bleibt so ein bisschen farblos, gar nicht vokal, sondern eher durch dieses szenische Konzept von Walikowski. Ich fand bei den weiteren Sängerinnen und Sängern eigentlich Tarek Nasmi als Benko und vor allen Dingen Jonathan Tettleman als Macduff dann am überzeugendsten. Man hat eben, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, was ich mir an diesem Abend dachte, wie man vielleicht auch diese Ästhetik und Optik von Walikowski ganz gut zusammenfassen kann. Er inszeniert oft eben horizontal. Also sie haben kein Zentrum, sie haben nicht einen Punkt, wo sie sich fokussieren. Das ist bei so einem Stück wie Macbeth schon durchaus schwierig, wenn sie eben links und rechts noch andere Handlungen haben, die parallel erzählt werden. Und durch diese horizontale Erzählweise verliert sich das Ganze eben ein bisschen.
Verdis Macbeth, nicht ganz das Highlight dieser Salzburger Festspiele für unseren Kritiker Jörn Florian Fuchs. Die Neuinszenierung von Krzysztof Walikowski. Es gibt noch 5 weitere Aufführungen, allesamt ausverkauft. Herr Fuchs, besten Dank.
Gerne.
Der Designer Martino Gamper ist Jahrgang 1971, geboren im italienischen Meran. International bekannt ist er für sein Werk 100 Chairs in 100 Days. Da hat er vor ein paar Jahren damit begonnen, ausrangierte Stühle zu sammeln und die dann 100 Tage lang in ihrem Charakter, mit ihrer Funktionsweise irgendwie zu verändern. Jetzt bringt er diese Stühle ins Münchner Haus der Kunst. Nicht nur zum Angucken oder Anfassen, sondern auch zum Benutzen. Tobias Krone hat sich auf diese besondere Sitzung eingelassen.
Eine Frau kommt in die Mittelhalle, trägt einen Stuhl herein, setzt sich drauf, posiert, angestrahlt von oben nur durch 2 handgroße Pendelleuchten, die die Szene in ein intimes, warmes Licht hüllen. Ein Mann kommt herein, auch einen Stuhl im Arm, setzt sich neben sie, die beiden schauen sich an. 2 weitere Performer treten ein, die Stühle werden umplatziert. Dann kommt auch der Künstler mit seinem Stuhl, setzt sich, starrt ins Publikum. Wieder verändern sich die Positionen, neue PerformerInnen, neue Stühle, neue Posen, neue Blickbeziehungen. Das Publikum, das die Szenerie umkreist, muss ausweichen, um beim nächsten Positionswechsel wieder näher heranzurücken. Irgendwie will man hier mitmachen. Und das darf man dann auch. Nach ein paar Minuten ist die Performance vorbei. Unter Applaus, ja Jubel, werden die 20 Stühle frei zur freien Verfügung. Das Publikum lässt sich das nicht zweimal sagen und sitzt sofort, platziert sich, plaudert, lebt lässig in den Abend rein. Was bitte war hier gerade los?
Gerade haben wir eine Performance gesehen, deren Idee war, dass die Stühle in den Raum eintreten, in den Raum besitzen. im wahrsten Worte.
Martino Gamper, Hemd und Hose in Super Mario Blau. Sein vollbärtiges, verschmitztes Gesicht erfüllt alle Erwartungen an einen Südtiroler, der sich mit Holz auskennt. Er selbst ist zu bescheiden, um die Magie seiner Stuhlperformance zu beschreiben.
Das ist natürlich Teil des Jobs, etwas sehr einfach aussehen zu lassen.
Emma Enderby, Chefkuratorin am Haus der Kunst.
Aber natürlich steckt dahinter viel Arbeit. Wir haben sein Studio nach München transferiert. Er konnte hier die Stühle mit seinem Team bauen. Aber auch bis Martino überhaupt zu diesem bestimmten Stuhl gelangte, musste er die Entwürfe vielfach überarbeiten, weil Stühle uns unterschiedlich sitzen und unterschiedlich miteinander interagieren lassen.
Die Einzelstücke stehen ab jetzt in der Mittelhalle, einem monumentalen Raum, den Hitlers Architekt Paul Ludwig Troost zur Überwältigung des Kunstpublikums vorgesehen hatte.
Ja, der Raum hat mich schon auch überwältigt. Das erste Mal, dass ich rein bin, hat mir fast die Luft weggenommen.
Doch mit den Stühlen wird's hier richtig gemütlich. Jeder, der vorbeikommt, kann einfach auf ihnen Platz nehmen. Wie Martino Gamper in der Diskussion vorab erläutert.
Für mich ist es wichtig, dass ein Stuhl auch ist. Besessen, sagen wir auf Deutsch. Besessen wird.
Benutzt
wird.
Diese Besitzung kommt an. Eine Umfrage nach der Performance bei drei Damen, die sich ihre Stühle zu einer Dreiergruppe zusammengeschoben haben.
Er ist ein Ruhepol. Wir kommen zur Ruhe und werden gebremst in unserer Hektik.
Ja, und es ist eine Kommunikation, ne? Findet da statt. Also weil die Stühle nämlich als solches, dadurch, dass sie so individuell sind und so Individuen, und wenn die so zusammenkommen, dann sind die Stühle alleine schon so ein kommunikatives Element. Und das überträgt sich auf die Menschen und schon hat man eine gesellige Runde.
Ja, die Stühle sind ja ein Thema und plötzlich reagiert man auf den Stuhl auch ganz anders. Und diese Performance, die Leute sind ja direkt auf die Stühle los und haben das sofort aufgegriffen. Also weil sonst setzt man sich ja so ganz unbewusst auf den Stuhl und hier hatte man plötzlich Lust, sich auf diese tollen Stühle zu setzen.
Das Schöne an diesen Stühlen, von denen es hier in den kommenden 8 Monaten immer mehr werden sollen, sie werden auch tagsüber besitzbar sein.
Besucher können ihre Sitzung abhalten, ihr Meeting, sie können als Schulklasse herkommen, sie können sich mit ihren Babys treffen oder zum Zeichenunterricht kommen. Die Mittelhalle soll genutzt werden.
Und das bei freiem Eintritt.
Man ist ja immer verpflichtet, was zu konsumieren, ne? In jedem Ort. Es gibt ja wenig Räume mehr, wo es warm ist oder wo man gute Lichtqualität hat, wo man was lesen kann, wo man verweilen kann. Ne?
Ja, auch Essen ist erlaubt. Und Spiele sind vorgesehen.
Ja, kommt und besitzt die Halle.
Sagt Martino Gamper, der gerne Leute auf seinen Stühlen zusammenbringt, etwa bei den Mittagessen mit seinen Mitarbeitern.
Für mich ist es auch noch ein Teil, wo ich auch verstehen kann, wie meine Möbel, in dem Fall Tische und Stühle, wie die auch funktionieren. Ich teste das auch aus. Ne?
Nun geht es einem Museum da nicht anders als dem Designer. Auch Emma Enderby und ihr Team wollen mit den Stühlen eine Art ethnografische Nutzerstudie machen. Deshalb werden sie regelmäßig in der Halle fotografieren.
He's setting configurations every week.
Martino gibt jede Woche vor, wie wir die Stühle im Raum hinstellen sollen. Aber dann stehen sie den BesucherInnen frei, sie zu bewegen, wie sie die Stühle eben brauchen. Das wird interessant zu sehen. Wenn man am Ende der Ausstellung ein Daumenkino macht, kann man viel darüber erfahren, wie Menschen miteinander interagieren. Und darauf sind wir schon gespannt.
Martino Gamper lädt im Münchner Haus der Kunst also zu einer besonderen Sitzung, eine Installation zum Mitmachen bei freiem Eintritt bis zum 1. April 2024.
Berlin, Halleluja, Berlin, Halleluja, Berlin, la 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 la.
Halleluja. Berlin aus Reinhard Grebes Kultlied Brandenburg. Inzwischen ist viel passiert in seinem Leben. 2017 brach er bei einem Auftritt zusammen, Schlaganfall, Blackout. Seitdem versucht er mit der Autoimmunerkrankung Vaskulitis zu leben.
Ich taumel, ich spreche schlecht, ich habe sozusagen Sprachschwierigkeiten, muss mich sehr anstrengen. Ich vergesse einiges. Ich war dieses Jahr 8-mal bei der Sparkasse, weil ich meine PIN vergessen habe. Das ist schon viel, ne? Wo die mich ganz mitleidig anschauen. Ich schließe mich aus der Wohnung aus, renne durch Berlin ohne in kurzer Hose. Ich habe so komische Erfahrung gemacht. Hat so gewisse Peinlichkeitsmomente, so, wo ich dann sage, irgendwann ist mir auch nicht mehr peinlich, weil ich bin ja krank, und wo man sich so runterstufen muss, weil man gewisse Sachen nicht mehr schafft.
Bei seinem letzten Megakonzert 2011 war das in der Berliner Waldbühne. Da hatte Reinhard Grebe vor 15.000 Zuschauern versprochen, ich komme wieder zum 50. Geburtstag. Und das wollte er heute Abend trotz Krankheit einlösen. Doch erstmal kam einer seiner Techniker auf die Bühne.
Wenn man mich vor einer Show auf der Bühne sieht, ist das eigentlich kein gutes Zeichen. Wir haben gestern geprobt bis Mitternacht, wir haben heute geprobt bis, keine Ahnung, bis kurz vor Schluss. Dann bin ich eben nochmal zum Reinhard in die Garderobe und habe gesagt, jetzt geht's gleich los, die Leute freuen sich, das Wetter ist toll, wir haben fantastische Gäste. Es wird mit Sicherheit ein super Abend. Ja, was soll ich sagen, dann hat der Reinhard gesagt, ich kann nicht. Ich kann einfach nicht.
Nein, nein, ich komme jetzt. Ich kann das. Ich will. Ich bin kerngesund. Ich habe die Kraft. Ich komme jetzt runter.
Reinhard Grebe.
Reinhard Grebe heute Abend wollte also noch mal eine Nacht mit seinem Publikum verbringen. Und es war klar, das kann und das muss gar nicht perfekt werden.
Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde. Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde. Die Mühle klappert und nochmal, lass uns Volkslieder singen.
Reinhard Grebe also heute Abend Open Air in Berlin. Er hatte sich zu diesem vierstündigen Halleluja Berlin Konzertspektakel viele Gäste eingeladen. Und meine Kollegin Susanne Burkhardt war dabei, hat uns eben schon diese Ausschnitte gerade rüber gebeamt, jetzt live zugeschaltet aus der Berliner Waldbühne. Hallo, guten Abend.
Hallo.
Reinhard Grebe war ja, so hörte sich das jedenfalls eben an, in aller Unperfektheit doch gut drauf. Wie haben Sie ihn über die vier Stunden erlebt?
Also er war extrem kraftvoll. Wir haben am Anfang, glaube ich, alle ein bisschen mit ihm gezittert. Also er kam erst um 8, also das Konzert mit ihm war dann ganze 3 Stunden. Er ließ sich auf einer Krankentrage runtertragen von 4 so Waldarbeitern, hatte so ein, statt dem Federschmuck, den er sonst immer getragen hat, hatte er so einen Blätterschmuck auf seinem Kopf, dann so einen Krankenhauskittel an und so einen Morgenmantel und so eine Adidas-Trainingshose. Und man hat in der ersten Stunde des Konzerts ganz oft gedacht, geht das jetzt gut, schafft er das? Ich glaube, er hat ein bisschen kokettiert auch mit diesem Vergessen von Textstellen und hat die Leute so ein bisschen auf die Folter gespannt, schafft er das, zieht er das durch? Es gab so makabre Momente, so Austausch mit seinem Techniker, wo der sagte, na, wir wissen gar nicht, ob wir das heute jetzt hier über die Bühne bringen, ob das alles klappt. Und dann wurde die Energie, kehrte so richtig in ihn zurück. Also er war dann extrem gut drauf. Es gab so eine Stunde, wo er ganz viele Songs gesungen hat, immer wieder begleitet von seiner Kapelle der Versöhnung. Es gab den Chor der Charité, die Singing Shrinks. Es gab eine ganz tolle Bläsertruppe, die sogenannten anarchische Musikwirtschaft. Und dann gab es noch ein paar Special-Gäste, wurde ja schon genannt. Rapper Alligator war da, Bodo Wartke, Anna Mateur und René Marek. Und die haben wirklich, René Marek ist so ein Puppenspielkollege von Reinhard Grebe. Und die haben wirklich ganz großartige Einlagen gebracht, mit ihm gemeinsam gesungen. Also alle waren extrem gut drauf.
Und war er dann da so eine Art Conferencier, ein Gastgeber, ein Künstler, der mit seinen Gästen befreundet ist und mit denen da feiert? Oder was war seine Rolle?
Er war Gastgeber und gleichzeitig war er irgendwie auch im Zentrum des Abends. Also es waren natürlich seine Lieder, die hauptsächlich gespielt wurden. Er hat sich zwischendurch immer mal so ein bisschen vertreten lassen, überließ dann die Bühne immer für 1-2 Songs seinen Gästen. Bodo Wartke spielte sein Liebeslied und hatte auch alle auf seiner Seite damit. Alligator hat gemeinsam mit ihm ein Rabenlied gesungen. Also er war Gastgeber und irgendwie war es wie so eine Geburtstagsparty, auf der er auch immer wieder gefeiert wird.
Haben Sie neue Seiten an Reinhard Grebe entdeckt?
Ich glaube, diese Schwermut und diese Schwere, die natürlich durch die Krankheit Einzug gehalten hat, das merkte man auch im Laufe des Konzerts, gab es natürlich neben diesen ganzen Klassikern aus seinen alten Platten, Ich bin der Präsident und so weiter, gab es dann einen Teil, wo das ein Todeslied gesungen wurde, wo Alligator, der Rapper, ein Beerdigungslied gesungen hat. Es gab sehr viele so sehr traurige Momente, aber dann ganz typisch Reinhard Grebe hat er die dann wieder umgekehrt und dann wieder irgendeinen Gag gemacht und die Leute immer auf seiner Seite gehabt. Also der war 3 Stunden Ich würde mal sagen, von den 3 Stunden war er 2 Stunden auf der Bühne und immer wieder kurz weg, wurde zwischendurch von diesen Waldarbeitern in so ein Krankenhausbett gelegt. Und es gab dann sehr, sehr schwere Momente, zum Beispiel als gemeinsam mit allen Musikern auf der Bühne Knocking on Heaven's Door gesungen wurde und dann Reinhard Grebe im Krankenhausbett mitsang und sagte, ich habe ganz oft überlegt, mich umzubringen, mir das Leben zu nehmen, aber ich habe diese Frau und dieses Kind und ich kann das nicht, ich muss hier weitermachen. Und diese Ängste, die mit dieser Krankheit einhergehen, die ja eben sehr fatal ist, weil man nie weiß, wann. Also diese schweren Momente, die sind ganz neu bei ihm. Aber er schafft es immer wieder, die umzukehren und eine Leichtigkeit reinzubringen. Und so hat er dann am Ende des Abends dann das Brandenburg-Lied gesungen, auf Sorbisch.
Ah. Und war das denn jetzt aber ein Abschiedskonzert? Weil es wirkt ja doch eher so, als bräuchte Reinhard Grebe die Bühne zum Überleben.
Ich glaube, die ganze Veranstaltung, das war natürlich eine einmalige Veranstaltung. Das hatte er immer wieder klar gesagt. Das war quasi eine Premiere und eine Derniere gleichzeitig. Und es wird wahrscheinlich ein Konzert dieser Art und mit so vielen Leuten, es waren fast genauso viel wie 2011 da, also die Waldbühne war wirklich fast voll. Das wird es in der Form wahrscheinlich nicht mehr geben, weil er die Kraft wahrscheinlich auch gar nicht mehr haben wird, so ein Event zu stemmen. Aber er hat sich ja vorgenommen, weiter zu touren. Das weiß man. Er hat natürlich gesagt, auf Wiedersehen und ich freue mich, wenn es vielleicht weitergeht, aber wir werden mal sehen. Also das blieb sehr vage und sehr offen. Er hat das Publikum total begeistert und mit einem Song von ihm kann man sagen, geile Fete.
Susanne Burkhardt live aus der Berliner Waldbühne nach dem großen Konzertspektakel von Reinhard Grebe. Dankeschön. Und solo wird er auf jeden Fall weiter auf Tour gehen. Ab September ist er mit dem sogenannten Münchhausen-Konzert in Halle, Stralsund, Düsseldorf und Bielefeld zu erleben. Und mit seiner Autobiografie Rheinland Grapefruit geht er auch auf Lesereise.
Der kanadische Rapper Drake ist der neue Besitzer des berühmten Mio-Rings von Tupac Shakur. Der Ring war diese Woche als teuerstes Relikt der Hip-Hop-Kultur versteigert worden. Über den neuen Besitzer wurde gerätselt. Nun veröffentlichte Drake ein vorübergehend zu sehendes Bild auf Instagram, auf dem er das Schmuckstück trägt. Aus New York, Antje Passenheim.
Ein Ring, der durchaus auffällt. Mit einer Krone aus Gold, Rubinen, Diamanten und so schwer, dass er am besten im Safe bleibt. Umgerechnet rund 900.000 Euro schwer. Hip-Hop-Legende Tupac Shakur hatte den Ring bei seinem letzten öffentlichen Auftritt bei den MTV Video Music Awards im September 1996 noch getragen. Wenige Tage später war er dann von einem unbekannten Schützen aus einem Auto heraus in Las Vegas erschossen worden. Der Verkauf dieses Rings war übrigens Teil einer großen Aktion anlässlich des 50-jährigen Geburtstags des Hip-Hops. Der kommt ja hier aus der New Yorker Bronx.
Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger warnt vor Spionage durch chinesische Stipendiaten an deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen. China werde immer mehr zum Wettbewerber und systemischen Rivalen, sagte die FDP-Politikerin der Mediengruppe Bayern. Sie lobte die Entscheidung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die seit dem 1. Juni keine Stipendiaten mehr annimmt, die nur vom staatlichen China Scholarship Council finanziert werden. Sie hoffe, dass der Entschluss auch andere Institutionen zu einer Überprüfung ihrer Kooperationsbeziehungen mit dem Council anrege. Der Deutsche Hochschulverband forderte dagegen eine differenzierte Betrachtung. Er habe mit der Absolutheit des Verbots Probleme, sagte der 2. Geschäftsführer des Verbands, Hubert Detmer. Es sei Sache der Universitäten, dies zu entscheiden. Bei einem konkreten Spionageverdacht werde ein solcher Ausschluss wohl geboten sein. Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, fordert Eltern auf, dem Internetkonsum ihrer Kinder klare Grenzen zu setzen. Ihm stünden die Haare zu Berge, wenn er sehe, dass schon Kleinkinder Tablets in die Hände bekommen, sagte Fischbach der Neuen Osnabrücker Zeitung. Auch sollte niemand unter 12 Jahren ein internetfähiges Handy haben. Fischbach kritisierte insbesondere die Influencer in den sozialen Medien. Sie würden zahllose, ungefestigte junge Menschen negativ beeinflussen. Eine Folge seien psychische Erkrankungen. Diese haben laut Statistischem Bundesamt bei Minderjährigen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Der Landschaftsmaler Karl Blechen wird in seiner Geburtsstadt Cottbus mit einem neuen Denkmal geehrt. Oberbürgermeister Schick sagte bei der Einweihung, dieses heile eine schmerzende Wunde im Stadtbild. Das Denkmal fülle eine seit 2008 bestehende Leerstelle in der Würdigung herausragender Persönlichkeiten und der Kunst im öffentlichen Raum. Damals war ein dem Maler gewidmetes Denkmal gestohlen worden. Das neue Denkmal ist ein Werk des Cottbusser Künstlers Steffen Mertens und steht wie sein Vorgänger im Karl-Blechen-Park. Im Schloss Branitz sind derweil 5 weitere Werke von Karl Blechen zu sehen. 4 Gemälde sind als Schenkung nach Cottbus gelangt, ein weiteres als Dauerleihgabe.
Madrid hat ein neues Vorzeigemuseum. In dieser Woche hat das spanische Königspaar die Galerie der Königlichen Sammlungen eröffnet. Das ist ein spektakulärer Museumsbau direkt neben dem Palacio Real, in dem königliche Kunstschätze aus mehreren Jahrhunderten versammelt sind. Doch der eigentliche Star ist die Architektur und das Ambiente. Marc Hoffmann nimmt uns mit auf einen Streifzug durch die neuen Ausstellungshallen.
Die Galería de las Colecciones Reales verwirrt ihre Besucherinnen und Besucher gleich, nachdem sie das Eingangsfoyer passiert haben. Gegen die Gewohnheit geht es hinab. Breite Rampen führen, ganz ohne Stufen, in die weiten Ausstellungshallen in den Untergeschossen. Dort hängen im gedämmten Licht die Werke großer Meister Rubens, Caravaggio und Goya. Gigantische Wandteppiche betonen die hohen Decken, ausgefallene Sitzgarnituren, eine opulente Pferdekutsche und ein meterhoher Marmorspringbrunnen ziehen die Blicke auf sich. Dazwischen aufwendig bemaltes Porzellan, Musikinstrumente, Jagdwaffen und Schmuck in Vitrinen und, ganz unscheinbar, eine Erstausgabe von Cervantes' Don Quixote. Es ist ein Museum der Museen, sagt Direktorin Leticia Ruiz. Verschiedene Kunstformen stehen hier nebeneinander. Sie gehen gewissermaßen eine neue Verbindung ein. Und die ausgestellten Stücke zeigen, welche Bedeutung die früheren Monarchen als europäische Kunstsammler hatten. Was die spanische Krone über Jahrhunderte angesammelt hat, ist laut spanischer Verfassung nationales Erbe und war bisher nur verstreut in den über das Land verteilten Schlössern und Palästen zu sehen, wenn überhaupt. Die neue Museumsgalerie des Architektenduos Tuñón und Masia bringt nun etwa 650 dieser Stücke zusammen und ist dabei selbst der heimliche Star. Mit hellem Beton, viel Granit und warmem Eichenholz auf insgesamt 40.000 Quadratmetern. Und immer wieder fällt der Blick durch die schlitzartigen Fenster hinaus auf den königlichen Park Campo del Moro und dahinter auf Madrids grüne Lunge, Casa de Campo. Diese absolute Modernität, die gefällt mir gut, sagt Museumsdirektorin Ruiz. Diese Architektur ermöglicht einen anderen, einen konzentrierteren Blick auf die historischen Ausstellungsstücke. Die Idee für solch einen Ort ist bald 100 Jahre alt, aber erst in den 1990er Jahren gibt die spanische Regierung den offiziellen Startschuss dafür. Planung, Bau und Museumskonzeption verzögern sich immer wieder. Das Gebäude selbst steht seit 2015. Die Eröffnung nun kommt also mit 8 Jahren Verspätung. Angesichts der Gesamtkosten von gut 172 Millionen Euro hofft man in der Museumsverwaltung, dass Madrilenen und Touristen gleichermaßen diesen Prestigebau jetzt gut annehmen. Das, was man hier sieht, das sei nicht zu vergleichen etwa mit dem berühmten Prado-Museum, sagt Raquel. Hier gäbe es mehr als nur Gemälde zu sehen, zum Beispiel Pferdesättel. Ein angenehmes Museum, das sich nicht aufdränge und den Fokus auf die Ausstellungsstücke lenke. Ganz ähnlich findet dieser Besucher, die Exponate sind große Kunst und das Gebäude außergewöhnlich, wirklich ein Meisterwerk. Dass so lange daran gearbeitet worden ist, habe sich gelohnt. Die Strahlkraft, die das Guggenheim-Museum im nordspanischen Bilbao über die Jahre weltweit entfaltet hat, diese wird die neue Galerie de las Colecciones Reales wohl nicht erlangen. Dafür ist aber Madrid nun um ein architektonisch beeindruckendes Kunsthaus reicher.
Die Galería Colecciones Real, ein neues Museum in Madrid. Marc Hoffmann war schon dort. Und jetzt reisen wir weiter nach Italien. Von Rom aus ist es leicht zu erreichen, das Teatro Romano di Ostia Antica. Es liegt mitten in der archäologischen Ausgrabungsstätte am ehemaligen Hafen des alten Rom. Ein Theater mit langer Vergangenheit also. Auch in diesem Sommer wird es bespielt.
Eigentlich ist schon der Weg vom Eingang der Ausgrabungsstätte bis zum Amphitheater Theater. Wie durch abgestellte Kulissen geht man durch die ausgegrabene Stadt Ostia Antica vorbei an den Resten von Tempeln, Bädern und Wohnhäusern. Dazu ein leichter Wind, der die Hitze erträglich macht. Es riecht nach Mittelmeer, diese Mischung aus mediterranen Kräutern und Piniennadeln, auf die die Sonne brennt. Überall werfen riesige Pinien ihre Schatten auf die alten Steine. Alessandro D'Alessio ist Archäologe und der Direktor der Ausgrabungsstätte.
Io frequento Ostia da 35 anni.
Er kommt schon seit 35 Jahren nach Ostia. Und in all den Jahren hat mich dreimal ein Pinienzapfen getroffen. Also einer alle 10 Jahre. Das geht, oder? Man merkt, dass er mit dem Ort verbunden ist. Vor allem mit dem Theater.
Questo teatro per me significa molto.
Es bedeutet mir viel. Vor allem persönlich. Einen wichtigen Teil der Bühne, dort wo die antiken Darsteller standen und auch die jetzigen, habe ich selbst ausgegraben. 1993 bis 1995. Und gleich auch noch meine Frau kennengelernt. Deshalb ist mir das Gebäude wirklich wichtig. Man braucht schlendernd gut 20 Minuten vom Eingang des Ausgrabungsparks bis zum Amphitheater. Die antike Stadt Ostia, gelegen an der Tibermündung, war die Hafenstadt des antiken Roms. Auch heute noch dümpeln unweit des Theaters die Boote und Yachten der reichen Römer im Tiber und warten darauf, am Wochenende ausgefahren zu werden. Das Theater steht ungefähr in der Mitte der antiken Stadt. Es wurde unter Augustus gebaut, in den folgenden Jahrhunderten öfters umgebaut und erweitert. In seinen Glanzzeiten bot es bis zu 4000 Besuchern Platz. Zu den Aufführungen sei der ganze Querschnitt der römischen Gesellschaft gekommen, sagt Alessandro D'Alessio. Dabei war klar, je näher an der Musik, an der Bühne, desto teurer war der Eintritt und desto höher war die gesellschaftliche Stellung des Besuchers. Der antike römische Senat sei aber alles andere als ein Fan von festen Theatern gewesen, sagt der Archäologe.
Il Senato di Roma, dell'antica Roma, si era sempre opposto alla costruzione dei teatri stabili.
Der antike römische Senat wollte nie feste Theater. Bis mindestens zum 1. Jahrhundert vor Christus ist jeder Versuch, ein festes Theater in Rom zu bauen, vom Senat verhindert worden. Weil der Senat Theater als Orte für aufrührerische Versammlungen gesehen hat, in denen die Menschen Revolutionen und Aufstände vorbereiten könnten.
Revoluzioni o sommosse popolari.
Feste Theater etablierten sich also erst nach und nach. Vom Theater in Ostia Antica weiß man, dass die Bühne sogar mit speziellen Schotten dicht gemacht und mit Wasser geflutet werden konnte, um Wasserspiele zu inszenieren. Der Zuschauerraum und die Bühne sollen reich mit Marmor verkleidet gewesen sein und das ganze Gebäude viel höher als die Überreste heute. Heute haben knapp 3000 Besucher Platz auf ungefähr 25 Stufen, die steil nach oben gehen, wie man es bei Amphitheatern kennt. Gerade bauen Arbeiter die Bühne für den Abend auf. Im Sommer gibt es hier verschiedenste Veranstaltungen, Ballett, Klassikkonzerte, Lesungen, Pop, Elektromusik. Das könnte jetzt wie ein Kontrast zu dem erscheinen, was man auf so einer antiken Bühne vermutet, sagt Alberto Tulli. Er ist unter anderem für das jetzige Bühnenprogramm zuständig. Wir denken immer, dass es auf antiken Bühnen nur Komödie oder Tragödie gegeben hat. Das stimmt nicht. In den antiken römischen Theatern gab es verschiedenste Aufführungen. Natürlich Komödien und Tragödien, aber auch Possen, Ballett, Lyrik, Pantomime, so etwas wie Kabarett. Und eben sogar die Wasserspiele bei uns hier. Dass wir heute so viele verschiedene Veranstaltungen anbieten, passt also zu dem, was sie schon in der Antike gemacht haben. Von Mai bis September gehen die Aufführungen, immer abends, wenn die Sonne nicht mehr so brennt und allenfalls die Mücken nerven. Der Archäologe Alessandro D'Alessio kommt ins Schwärmen. Wenn man dann im Hintergrund die alten Säulen sieht, dazu dieses spezielle Licht, da muss man sich einfach wohlfühlen. Und dann noch auf einen Absacker in eine Bar. Im antiken Ostia wäre das kein Problem gewesen. Tavernen hat man bei den Ausgrabungen einige gefunden, doch von denen sind heute nur noch Steine übrig.
Das Teatro Romano di Ostia Antica. Christine Auerbach hat das antike Theater in der Nähe von Rom besucht. Morgen reisen wir weiter und zeigen Ihnen hier in Fazit das deutsche Staatstheater im rumänischen Temeswar. Und jetzt nimmt sich Arno Orzesek nochmal die gesammelten Feuilletons dieser Woche vor, neu gesichtet und neu gewichtet.
Solange etwas ist, ist es nicht das, was es gewesen sein wird. Wenn etwas vorbei ist, ist man nicht mehr der, dem es passierte. Martin Walser am Anfang des Romans Ein springender Brunnen. Nun ist ihm im Alter von 96 Jahren der Tod passiert. Wir kommen darauf zurück, oder um es mit Robert Walser zu sagen, einem der Hausgötter von Martin Walser, hiervon nachher mehr. Zunächst zu Hashtag Barbenheimer, dem Internetphänomen, das sich schon vor dem zeitgleichen Start von Christopher Nolans Film Oppenheimer und Greta Gerwigs Barbie entwickelte und seither als Meme-Trend Kinogeschichte schreibt. Dass beide Filme Kassenschlager sind, erklärte sich David Steinitz in der Süddeutschen Zeitung so. Beide Filme haben einen solchen Hype erlebt, dass viele Zuschauer sich nicht zwischen Barbie und Oppenheimer entschieden, sondern einfach beide anschauten. Die Wochenzeitung Der Freitag bohrte tiefer. Barbara Schweizerhof wies darauf hin, dass die Presse die Filme erst kurz vor dem Kinostart zu sehen bekam, was in der Regel auf Sorgen vor negativer Beurteilung hindeutet. Für Barbenheimer hat sich die Vermeidung ausgezahlt, nicht weil die Filme schlecht wären, sondern weil gerade ihre positiven Seiten den Kulturkämpfern wohl zu sehr in die Hände gespielt hätten. Im Fall von Barbie hätte der Disput über zu viel Wokeness und ironisches Gender-Bending die Ressentiments der Anhänger der Republikaner wecken können. Und Oppenheimer gelang es auf diese Weise nicht nur, dem Diskurs über die fehlende Perspektive der japanischen Opfer der Atombombe auszuweichen, sondern auch zu verschleiern, wie wenig negativ er die amerikanischen Kommunisten zeigt. Barbara Schweizerhof im Freitag. Barbie gar nicht gut fand die Tageszeitung. Sie titelte Untergang in Pink. Der Blockbuster Barbie knackt alle Rekorde, doch damit ist er nicht die Rettung, sondern der Tod des Kinos. Valerie Cartil bemäkelte den Film als zweistündigen Werbeblock der Puppenfirma Mattel. Dass sich die Regisseurin Greta Gerwig, die einst der Indie-Bubble angehörte, für diesen Film verkaufte, hinterlässt einen bitteren Beigeschmack. Alles Antikapitalistische, alles Feministische, alles Konsumkritische von irgendeinem Mattel-Image-Heini genehmigt, weil seine Marktanalyse ergab, dass genau das von den Konsument-SternchenInnen dankend verschlungen wird. Dass die Barbie-Puppe unrealistische Schönheitsstandards verkörpert, macht letztlich keinen Unterschied, sagt uns der Film, weil man als Frau ohnehin nichts richtig machen könne. Recht vergnügt bekannte dagegen Anja Rützel im Magazin Der Spiegel, selbst grinseskeptische Menschen wie ich werden schnell eingesogen in diese matriarchale, mauerlose Utopie im Land der Lächelfrauen. Der Rolling Stone Mick Jagger war über Jahrzehnte oft mit Frauen zu sehen, der Set notierte Hekatompen von Frauen, die Barbie-Puppenmaße kaum verfehlten. Zu seinem 80. Geburtstag adelte Edo Renz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Jagger zum Sänger schlechthin. In Sympathy for the Devil verdichtet sich die Gewalt von 1968. Jagger hat damit den Anspruch, dass seine Lieder etwas über die Zeit aussagen sollten, in der sie entstanden, auf die Spitze getrieben. Nach 55 Jahren irdischer Präsenz ist es nicht voreilig. Dieses schon wegen seiner Länge, der sparsamen Instrumentierung, des sich gleichsam selbst zu Tode hetzenden Samba-Rhythmus und erst recht wegen seiner mit unfassbarer Dynamik artikulierten literarischen Informiertheit außergewöhnliche Stück zu seinem Opus Magnum zu erklären. Rüdiger Schaper ging es im Berliner Tagesspiegel unter dem Titel »Sympathisch wie der Teufel« um Sex. Mozart kann sexy sein, ein Walzer kann es auch. Ein Chanson geht ohne Liebe oder Liebesschmerz kaum. Aber Rock'n'Roll zielt auf Sex. Es ist seine DNA. Das war von Anfang an klar. Und Rock'n'Roll richtet sich gegen Rassismus. Im Prinzip. Allerdings steckt Brown Sugar, einer der größten Hits der Rolling Stones, voller rassistischer und sexistischer Bilder. Seit 2 Jahren singt Mick Jagger diesen Song nicht mehr. Gar keine Lieder mehr singt Sinéad O'Connor, laut der Tageszeitung Die Welt, die irische Madonna. Im Nachruf von Michael Pilz hieß es, nun lebt Sinéad O'Connor nicht mehr, die Stimme von Nothing Compares to You, die Sängerin mit dem zerrissenen Papstbild. Darin liegt die Tragik ihres Lebens als eine der größten Künstlerinnen ihrer Zeit. Hinter dem Überhit und hinter ihrer Rebellion gegen die eigene Mutter und den Heiligen Vater verschwand ihre Kunst. In Videos war sie zuletzt weniger zu sehen als im Fernsehen, wo sie von ihren Symptomen und Syndromen sprach, von Bipolar und Borderline, von Suizidversuchen und von Sanatorien. Auch Pilz zitierte jenen Satz O'Connors, der in fast allen Nachrufen auftauchte. Ich bin nur eine verstörte Seele und muss hin und wieder in ein Mikrofon schreien. Ein fühlender Mann, Das war laut der SZ Martin Walser, dem Thomas Steinfeld nachrief. Er liebte die Mittelmäßigen, weil sie zu Helden nicht taugen und keine großen Wahrheiten ertragen können. Nicht Geld und Macht, sondern Stolz und Scham treibt dieses Personal an. Vielleicht wird, wenn es eines Tages die alte Bundesrepublik tatsächlich nicht mehr geben wird, das Tragische und Heroische in diesem Kult des Mittelmaßes erkennbar. Denn einen wahrhaftigeren Schriftsteller dieser Weltgegend, dieser sozialen Verhältnisse und dieser Zeit gab es nicht. Und dieser Satz gilt nicht, obwohl man zuweilen an Martin Walser zweifeln musste, auch an seiner Redlichkeit, sondern eben weil man zweifelte und noch immer zweifelt. Sinnlichere Akzente setzte die Neue Zürcher Zeitung. Vor allem anderen ist Martin Walser eben ein Erotiker gewesen. Die Sprachlust, die Präzisionslust folgt der körperlichen Lust bis in jene letzten Winkel hinein, in denen sie sich gewissermaßen dialektisch aufhebt. Unterstrich Martin Krumpholz, ohne den politischen Kopf Walser herabzusetzen. Keinen Augenblick hat Walser das unvergleichliche Gewicht der deutschen Schuld bezweifelt. Aber gerade in der Inkommensurabilität dieser historischen Schuld lag der Grund dafür, dass man sie nicht in symbolischen oder machtpolitischen Gesten abgelten konnte. Dass das Unabgeltbare für immer unabgeltbar bleiben würde, hat dieser Zeitgenosse vermutlich sogar schärfer gesehen als andere, deren Standpunkte politisch korrekter zu sein schienen. Natürlich erfuhr man in den Feuilletons auch einschlägiges über die miese Gesamtverfassung der Welt. Davon vielleicht Näheres beim nächsten Mal. Verbringen Sie den Sonntag am besten mit einer Überschrift der SZ im Hier und Jetzt.
Arno Urzesek mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Und das war Fazit mit Britta Bürger.